ARD. Bayern 2. Sozusagen.
Heute mit Julia Cortis und einem Gast, der seit bald 15 Jahren an der Spitze der größten Mittlerorganisation Deutschlands steht. Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts. Herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Cortis.
Zunächst einmal Glückwunsch zur neuesten Neugründung in der Republik Moldau. In Chișinău ist gerade eine neue Goethe-Präsenz entstanden. Zugleich mussten Sie in den vergangenen Jahren umstrukturieren und einsparen. Muss dafür jetzt an anderer Stelle eine Außenstelle geschlossen werden?
Nein, wir haben ja einen großen Transformationsprozess hinter uns beim Goethe-Institut, wo wir Mittel aus den Strukturkosten in die operative Arbeit umschichten wollten. Und das ist uns auch gelungen. Und wir haben Institute geschlossen. Das war ein sehr schmerzhafter Prozess, also 9 Institute. Mit den eingesparten Geldern wollen wir mehr Programme machen, aber eben auch an politisch sensiblen Orten wie der Republik Moldau neue Präsenzen schaffen. Da haben wir jetzt ein kleines Büro eröffnet, wo wir in diesem Land, das ja zwischen Russland und der EU liegt, einfach die Kulturarbeit mit Deutschland verstärken wollen und auch europäische Zusammenarbeit fördern wollen.
Mit anderen Mittlerorganisationen?
Na, wir sind da als Goethe-Institut, als ein Verbindungsbüro des Goethe-Instituts. Es gibt ein Goethe-Zentrum, das Sprachunterricht anbietet und natürlich mit den Partnern vor Ort, mit Kulturinstitutionen, mit Galerien, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen arbeiten wir zusammen am deutsch-moldawischen und am europäisch-moldawischen Austausch.
So wie Sie es insgesamt in 100 Ländern an 154 Instituten machen, Menschen miteinander verbinden, Orte schaffen für freien Austausch auf künstlerischer Ebene in allen Sparten. Diese Orte sind auch Lern- und Informationsinseln, die Bibliotheken, an manchen Orten sogar Schutzräume. Und sie vermitteln durch Sprache auch kulturelle Werte, Ansichten und Hintergründe. Da reicht ein Blick in ein Kursbuch für Deutschlerner. Wie viele Menschen insgesamt erreichen Sie denn in Deutschland und weltweit mit den Sprachkursen und den Prüfungen?
An unseren 12 Goethe-Instituten in Deutschland erreichen wir rund 20.000 Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer im Jahr. Im Ausland sind es etwa 250.000 in unseren Kursen, sowohl analog, also im Klassenzimmer, als auch digital. Und unsere Prüfungen sind sehr stark gewachsen. Wir haben im letzten Jahr 1,1 Millionen Prüfungen weltweit abgenommen. Das ist ein sehr starkes Wachstum. Das zeigt, wie groß das Interesse an Deutschland ist, wenn man sich mit einer Prüfung auf diese Sprache, auf unser Land vorbereitet.
Wo ist denn die Nachfrage derzeit besonders hoch und sinkt sie woanders?
Also das ist ganz interessant. Die Nachfrage ist hoch in Ländern, wo der deutsche Arbeitsmarkt interessant ist und wo auch in den lokalen Arbeitsmärkten ein Druck ist, beispielsweise in Ägypten, in Usbekistan, in Kenia, also in Ländern, wo sich einfach Menschen auch dafür interessieren, in Deutschland zu arbeiten und deshalb nach Deutschland zu gehen. Die Nachfrage nach Deutsch geht etwas zurück in Ländern im asiatischen Raum, in Südkorea, in Japan. Das hängt damit zusammen, dass es einfach weniger Schüler, weniger Studentinnen und Studenten gibt und es in manchen Ländern im angelsächsischen Raum, wo die MINT-Fächer in den Schulen sehr stark in den Vordergrund gebracht werden und deshalb die Nachfrage nach den Fremdsprachen zurückgeht. Und da ist eben Deutsch auch betroffen.
Und die MINT-Fächer sind?
Na, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, die dann einfach im Curriculum mehr Stunden bekommen, sodass der Fremdsprachenunterricht weniger Stunden bekommt. Und das betrifft natürlich dann auch die deutsche Sprache an den Schulen.
Das Goethe-Institut ist ja zentraler Akteur bei der sprachlichen Ausbildung von Fachkräften im Ausland. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat jetzt wieder seine jährliche Prognose am Bedarf an Fachkräften in Deutschland veröffentlicht. Und sie sagen, in 41 sogenannten Fokusberufen mangelt es an Arbeitskräften, obwohl die Babyboomer ausscheiden und in manchen Berufen sogar Arbeitsplätze abgebaut werden. Bis 2029 werden rund 530.000 Personen fehlen, vor allem im IT- und Gesundheitsbereich. Im Herbst 23 hat das Goethe-Institut 5 Empfehlungen ausgegeben, wie Fachkräfteeinwanderung gelingen kann. Vor der Einreise Deutsch lernen, am besten bis auf B2-Niveau, gemäß des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Sie sollten niedrigschwelligen Zugang zu hochqualifiziertem Unterricht bekommen, der gefördert wird. Landeskunde und interkulturelle Vorbildung über Deutschland sollten sie schon in der Heimat erhalten. Deutschunterricht an Schulen im Ausland sollte gestärkt werden und die Deutschlehrerausbildung in den Herkunftsländern intensiviert. Wie ist man diesen erfolgversprechenden Empfehlungen von Ihnen denn gefolgt?
Also wir haben sehr große Programme im Bereich der Fachkräfteeinwanderung. Also Sie haben ein paar Zahlen gesagt, wie wichtig das für Deutschland ist. Wir müssen wissen, dass in den nächsten 15 Jahren etwa ein Drittel der Arbeitnehmer in Deutschland in Rente geht. Und es ist einfach eindeutig, dass man diese Fachkräfteeinwanderung vorantreiben muss. Für uns ist dabei die deutsche Sprache ein zentraler Schlüssel, mit dem sich Fachkräfte auf Deutschland vorbereiten. In einigen Berufen ist es notwendig, um Visum zu kriegen. In anderen ist es aber einfach so, wenn jemand hierher kommt und am gesellschaftlichen Leben teilhaben will, dann ist die deutsche Sprache einfach wichtig. Morgens beim Bäcker einkaufen, in den Fußballclub gehen und so weiter und so weiter. Und die Menschen müssen sich ja hier wohlfühlen. Deshalb haben wir entsprechend der Empfehlungen natürlich große Programme aufgelegt, teilweise mit EU-Unterstützung. Wir haben ein Programm, Mein Weg nach Deutschland, Migrationswege erfolgreich gestalten, wo wir etwa 100.000 Menschen in 60 Ländern auf Deutschland vorbereiten. Mit Seminaren, mit Workshops zu fragen, wie ist das Gesundheitssystem, wie ist das Schulsystem, was erwartet einen jemanden, der zum Arbeiten nach Deutschland kommt. Das ist ein sehr großes Projekt, das jetzt fortgesetzt wird bis Ende des Jahres. Und ich glaube, das ist sehr wichtig bei Menschen, die nach Deutschland kommen, und da haben wir auch Untersuchungen dazu, dass sie sich im Ausland vorbereiten können, dass sie nicht völlig ahnungslos nach Deutschland gehen, sondern dass sie eine Vorbereitung bekommen. Und da sind wir sehr engagiert, sehr stark. Und natürlich in unseren Sprachkursen sitzen in den Ländern, wo Menschen eben sich besonders für Deutschland interessieren, etwa 70% der Menschen, die in den Sprachkursen sitzen, sind an einer Tätigkeit in Deutschland interessiert oder an einem Studium in Deutschland interessiert. Also wir tun da sehr viel. Was eine Herausforderung ist in den Schwerpunktländern der Fachkräfteeinwanderung, ist der Deutschlehrermangel. Mhm. Da legen wir Fortbildungsprogramme auf, wir geben Stipendien an Deutschlehrer. Aber das ist so eine Sache, das ist so ein Nadelöhr, an dem wir arbeiten.
An dem Sie arbeiten, aber auch die Bundesregierung und das Auswärtige Amt.
Genau, das Auswärtige Amt hat eine Deutschlehrerstrategie gemeinsam mit den Mittlern entwickelt, wo wir in den nächsten Jahren halt verstärkt Programme auflegen wollen, um Deutschlehrer für ihren Beruf zu gewinnen in den Ländern, wo es eher knapp ist an Lehrerinnen und Lehrern.
Ich möchte mir gern vorstellen, wie dieser Einwanderungsprozess laufen kann. Ich stelle mir jetzt vor, ein gut ausgebildeter Pfleger, eine Pflegekraft in Westafrika, Gambia zum Beispiel, will unbedingt Deutsch lernen, lernt erstmal online auf verschiedenen Internetplattformen. Dann ist er so weit, dass er eine Prüfung machen kann. Die macht er dann im Nachbarland Senegal beim Goethe-Institut. In Gambia gibt's keins. Da fallen Gebühren an, Reisekosten. Es ist ein Drittweltland, aber er ist hochmotiviert, schafft es aber nicht, weil er das sich gar nicht leisten kann. Wie wäre da ein Prozess, dass solche Menschen auch kommen können?
Also ich glaube, man muss erstmal sagen, dass es nicht den einen Zuwanderungsprozess gibt. Es gibt solche individuellen Fälle, die Sie gerade geschrieben haben, wo man sagen muss, da kann man natürlich auch Online-Kurse machen, die deutlich billiger sind und sich vorbereiten. Auch das Goethe-Institut hat hier auch Angebote. Aber es gibt eben viele Programme, die es ermöglichen, nach Deutschland zu kommen. Wir haben ein Programm mit der Bundesagentur für Arbeit in Kolumbien, Brasilien und Mexiko, Fit für den deutschen Arbeitsmarkt, wo wir 2200 Pflegekräfte, Informatiker, Mechatroniker mit Sprachkursen auf B1-Niveau bringen und die Bundesagentur für Arbeit vermittelt die dann hier in Deutschland.
Ah, ja.
Dann gibt es das große Programm der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Triple Win, wo eben auch das Goethe-Institut in vielen Fällen die sprachliche Vorbereitung macht. Es gibt Aktivitäten von Firmen oder von Krankenhäusern. Beispielsweise haben wir gemeinsam mit Vivantes seit langem ein Programm, wo wir in Vietnam Pflegerinnen und Pfleger fortbilden in der deutschen Sprache. Da rekrutiert Vivantes vor Ort Pflegerinnen und Pfleger und wir machen sie dann dort in Vietnam fit, sodass sie dann bei Vivantes in Berlin und im Umland weiterarbeiten können. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege. Die Hürden sind natürlich das Visum, aber auch hier stellt das Auswärtige Amt immer stärker auf digitale Visumsbeantragung um. Und eine andere Hürde ist die Anerkennung von Berufen, die ja länderweise geregelt ist. Und auch hier gibt es Bemühungen von der Bundesregierung und von den Landesregierungen, das zu verbessern. Aber das ist schon Nadelöhr und natürlich die deutsche Sprache. Und da setzen wir eben mit unseren Programmen an.
Ja. Seit 2015 gibt es ja schon die Forderung, die bereits nach Deutschland Geflüchteten in Berufen auszubilden, die bei uns Bedarfe haben und sie eben dann auch sprachlich vorzubilden. Sind damals die Kurszahlen in die Höhe gegangen?
Also wir haben damals tatsächlich Kurse angeboten. 2015 vor allem bei den Ukraine-Flüchtlingen, also die aus der Ukraine geflohen sind, da haben wir 10.000 digitale Sprachkurse kostenlos zur Verfügung gestellt. Was wir aber bei den Flüchtlingsbewegungen stärker gemacht haben, vor allem 2015, war Freiwillige, die in Flüchtlingsheimen oder in Flüchtlingssituationen unterrichten wollten, mit Kurzschulungen dafür geschult, wie man an Ausländer Deutsch unterrichtet. Das haben wir da stärker als unsere Aufgabe gesehen. Für die Geflüchteten waren natürlich sehr stark die Integrationskurse wichtig, also die vom BAMF an viele Träger vergeben werden. Da ist das Goethe-Institut nur an einem Standort tätig. Also das haben eher Volkshochschulen und andere Träger gemacht. Wir haben uns eher verantwortlich dafür gefühlt, auch mit einem Pro Bono, also einem kostenlosen Programm, Freiwillige fortzubilden, damals um die dann befähigt wurden, ein bisschen Deutsch zu unterrichten.
Schauen wir nochmal vom Ausland auf Deutschland. Deutschland galt ja immer als Garant für eine funktionierende Demokratie, für ein funktionierendes Bildungssystem, ein gutes Gesundheitssystem, für soziale Sicherheit und für die Freiheit der Ausübung der Berufe in Wissenschaft und Kultur. Hat sich in den letzten Jahren das Bild von Deutschland in der Welt verändert? Ist da auch was messbar, vielleicht an den Sprachkurszahlen, oder wie schätzen Sie das ein?
Also es ist ganz interessant, wir haben eher wachsende Sprachkurszahlen oder stabile Sprachkurszahlen und auch die Nachfrage an den Prüfungen ist sehr hoch. Ich glaube, man muss die Frage nach dem Deutschlandbild sehr differenziert beobachten, sehr differenziert beantworten. Deutschland ist weiterhin attraktiv als Arbeitsmarkt, obwohl durchaus langsam im Ausland wahrgenommen wird, dass die Konjunktur nicht mehr so gut läuft wie in den letzten Jahren. Aber als Arbeitsmarkt ist Deutschland attraktiv. Auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wegen des guten Gesundheitssystems, das zwar in Deutschland oft kritisiert wird, aber aus dem Ausland betrachtet doch sehr positiv wahrgenommen wird. Ebenso das Sozialsystem. Also wir können manchmal auch in Deutschland stolz sein auf Dinge, die wir vielleicht kritisieren, die aber im Vergleich zu dem, was in vielen Ländern passiert, vielleicht doch deutlich besser sind.
Definitiv.
Dann ist Deutschland als Bildungsstandort interessant. Ja, die deutschen Unis haben einen guten Ruf. Der Zugang ist kostenlos. Das ist natürlich auch attraktiv. Der DAAD meldet auch, dass sehr viele ausländische Studentinnen und Studenten gerne weiterhin nach Deutschland kommen und auch die Zahl bei den Forschenden wächst. Also ich glaube, da wird Deutschland sehr positiv wahrgenommen. Gleichzeitig wird im Ausland wahrgenommen, dass die AfD stärker wird, dass es Fälle von Rassismus, von Ausländerfeindlichkeit gibt. Und das merken wir tatsächlich. Ich habe von dem Projekt berichtet, Mein Weg nach Deutschland, Migration erfolgreich gestalten, wo wir eben ausländische potenzielle Fachkräfte beraten und informieren, was in Deutschland passiert. Und hier kommt es schon oft konkret vor, dass sie fragen, was ist da los, sind wir in Deutschland sicher und so weiter. Also, und die beobachten das schon, was hier in Deutschland passiert. Und ich glaube, wir sollten uns bewusst sein, wenn wir ausländische Arbeitnehmer in Deutschland haben wollen und wir brauchen sie, dass unser System funktioniert, dann müssen wir auch signalisieren, dass sie bei uns willkommen sind und müssen auch in der Gesellschaft gegen solche ausländerfeindlichen und rassistischen Dinge vorgehen. Das halte ich für sehr wichtig. Und was neu hinzugekommen ist, wo Deutschland vor allem bei Intellektuellen, in Kulturkreisen, bei gebildeten Menschen, vor allem in der arabischen Welt in der Kritik steht, ist die Haltung Deutschlands im Israel-Konflikt, die dort als zu einseitig auf Israel ausgerichtet wahrgenommen wurde. Also das ist etwas, womit man vor allem im Bereich der Kultur durchaus konfrontiert ist.
Und ist Aufgabe der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik?
Natürlich ist es eine Aufgabe der auswärtigen Kulturpolitik, die Debatten, die in Deutschland stattfinden, im Ausland darzustellen und zu sagen, okay, wir haben einen Hintergrund, wir haben einen Kontext, aus dem wir kommen, der hat mit der Nazizeit, mit dem Holocaust zu tun, wir können da nicht so ganz frei agieren. Gleichzeitig muss man darstellen, dass die Debatte darüber in Deutschland vielfältig ist und dass es ja auch kritische Stimmen gegenüber der israelischen Regierungspolitik gibt und gab, die das Vorgehen in Gaza kritisiert haben. Ich glaube, es ist eine Aufgabe des Goethe-Instituts, auch in solch schwierigen Dialogen, schwierigen Gesprächen, die Position Deutschlands differenziert darzustellen.
Jetzt zu Ihnen, Herr Ebert. Sie waren Institutsleiter in Kiew, in Kairo und in Moskau und damit auch Leiter der Regionen Nordafrika, Nahost und Osteuropa, Zentralasien. Sie haben selbst mehrfach erlebt, wie es sich anfühlt, an einem neuen Ort in Kontakt mit Gesellschaften zu kommen, die der eigenen erst einmal ein bisschen fremd sind. Sie sind in der privilegierten Situation als Entsandter, natürlich im Gegensatz zu den Ortskräften weniger eng im Kontakt jetzt mit den Menschen vor Ort. Aber welche Rolle spielt denn neben dem Beherrschen der Sprache des Landes die Anwesenheit der eigenen Familie beim Ankommen, bei der Integration an einem Ort?
Also ich bin zum Goethe-Institut gegangen vor über 30 Jahren, weil ich im Ausland arbeiten wollte und weil ich wirklich an den Kulturaustausch, die Spracharbeit glaube, dass die für Deutschland etwas Positives bewirkt. Und gerade in diesen unruhigen Zeiten, wo überall Kriege herrschen, wo Konflikte herrschen, ist es für mich immer unheimlich befriedigend gewesen, vor Ort Menschen mit Deutschland zu verbinden, ins Gespräch zu kommen, über Kultur auch neue Perspektiven sichtbar zu machen und einfach jenseits der Tagespolitik neue Wege zu gehen. Das bringt für Deutschland ungeheuer viel. Und deswegen hat mir diese Arbeit immer ungeheuer Spaß gemacht und ist für mich sehr wichtig gewesen. Dabei spielt aber die Familie eine ganz wichtige Rolle. Also ich bin mit meiner Frau und meinen drei Kindern immer unterwegs gewesen. Zwei der Kinder sind in Kairo geboren. Und das in der Familie zu machen, dieses mit Menschen zusammenzukommen, hat, glaube ich, die Familie zusammengeschweißt und war für mich auch immer wichtig, dass wir das als Familie erlebt haben. Familie ist für mich sehr wichtig und gibt eine gewisse Ruhe und Grundlage in diesen hektischen Zeiten. Sie müssen sich das so vorstellen, als Institutsleiter kriegt man jeden Konflikt, der gesellschaftlich passiert, mit. Und das ist super spannend, weil man dann in der Arbeit darauf reagiert, aber es ist manchmal auch anstrengend. Und die Familie ist da dann doch so ein ruhiger Hort, wo man dann, als die Kinder noch klein waren, einfach in dem Moment, wo man daheim ankommt, die Perspektive wechselt. Ja. Und das war für mich sehr wichtig.
Nach 14 Jahren als Generalsekretär des Goethe-Instituts zieht es Sie noch einmal weg, raus, wie man so schön sagt. Und Sie werden im Sommer die Stelle in der Münchner Zentrale verlassen. Wo geht's denn hin?
Also ich werde nach Athen gehen und werde von dort aus die Region Europa 1 betreuen.
Die ist neu, oder?
Die ist neu. Wir haben mehrere Regionen im Transformationsprozess zusammengefasst. Da sind Länder drin, die mich sehr interessieren, wie die Türkei, Ukraine, auch Russland. Da haben wir immer noch einen kleinen Betrieb. Dann aber auch Polen. Also es ist eine sehr große Region, die für mich sehr, sehr spannend ist. Mhm. Und das von Athen aus zu betreuen, darauf freue ich mich sehr. Ich mache meinen Job als Generalsekretär, als Vorstandsvorsitzender, als Leiter der Institution sehr, sehr gerne. Das macht viel Spaß. Aber es ist auch eine Arbeit, die herausfordernd ist. Zum einen von außen, weil man jeden Konflikt eigentlich irgendwie mit in der Welt auf dem Schreibtisch hat, sage ich mal. Gleichzeitig gibt es natürlich, wie soll ich das sagen, wenn man das so lange macht, dann sind es 14,5 Jahre, wenn ich dann aufhören werde, denkt man, Mensch, jetzt muss ich mal wieder was Neues machen. Und meine Tochter hat vor einem Jahr Abitur gemacht und dann dachte ich mir, jetzt möchte ich gerne noch mal ins Ausland. Deswegen bin ich zum Goethe-Institut gegangen. Diese Arbeit halte ich für wichtig. Die macht mir Spaß, vor Ort Kulturprogramme, Sprachprogramme zu begleiten. Und dann habe ich mich im letzten Herbst entschieden, dass ich eben im Juli als Generalsekretär aufhören werde und am 15. Oktober in Athen anfangen werde. Aber das sind noch 6 Monate und da ist noch wirklich viel zu tun.
Viel Erfolg dabei und vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.